Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Beate Tröger und Michael Braun sind mir zugeschaltet. Sie ahnen es, es geht um Gedichte. Und zwar einmal die der Dichterin Jelena Schwarz, 1948 in Leningrad geboren, 2010 ist sie gestorben. Außerdem geht es um Ilja Kaminski und seine Republik der Taubheit. Im weitesten Sinne sind beide Bücher politische Lyrik, aber das ist ein sehr weites Feld. Was verstehen Sie denn darunter? Was ist für Sie ein politisches Gedicht, Beate Tröger, Michael Braun?
Ich würde unterscheiden zwischen einem politischen und einem engagierten Gedicht, denn jede Sprechhandlung ist ja ein Akt, in dem auch eine bestimmte Absicht ausgedrückt wird. Also jede Sprechhandlung ist per se schon politisch, meiner Auffassung nach. Ein engagiertes Gedicht würde sich in Abgrenzung dazu unterscheiden, dass explizit politische Kontexte, Appelle formuliert werden.
Mhm. Michael Braun, sehen Sie es auch so?
Ja, vielleicht gehe ich mal von dem Handbuch der politischen Poesie aus, das der Kollege Joachim Sartorius vor ein paar Jahren veröffentlicht hat. Und der hat explizit tatsächlich versucht, politische Dichtung so zu definieren, dass ein Autor, eine Autorin mit dem jeweiligen Text auch eine politische Wirkungsabsicht verfolgt, dass er oder sie intervenieren möchte in die Zeitläufe. Ich möchte sagen, in einem politischen Gedicht, so wie ich es verstehe, überschneiden sich immer Ethik und Ästhetik. Ja, und dann kommt es darauf an, wer gewinnt die Oberhand, die Ästhetik oder die Ethik oder die politische Wirkungsabsicht. Und je stärker die Gesinnungsästhetik, desto schwächer wird das politische Gedicht. Das ist so meine kleine Formel.
Nun kommen wir mal zu Ilja Kaminski. Da hat ja die Biografie schon einigen politischen Zündstoff heutzutage in sich. Er wird im Klappentext als ukrainisch-russisch-jüdisch-amerikanischer Dichter vorgestellt. Können Sie uns Ilja Kaminski ein bisschen einordnen?
Also er ist tatsächlich in Odessa geboren 1977, lebt aber seit 1993 mit seiner Familie in den USA. Und er hat jüdische Wurzeln, was man zum Beispiel auch sehr deutlich, finde ich, darüber feststellen kann, dass wenn man auf YouTube ihn seine Gedichte rezitieren sieht, was ich mir dann angeschaut habe, eher so schwingende, singende Bewegungen macht, wie wir sie auch von Betenden zum Beispiel an der Klagemauer beobachten können, wie wir sie vielleicht auch von Allen Ginsberg kennen. Also es gibt da verschiedene Traditionslinien, die zusammenkommen. Er hat aber das Land bewusst relativ früh verlassen und ist inzwischen in den USA als Mitherausgeber, Übersetzer, Dichter und Professor für Literatur tätig.
Vielleicht ist noch wichtig zu ergänzen, dass seine Familie 1993 Odessa verlassen hat, auch wegen antisemitischer Anfeindungen. Und sie sind dann in die USA gekommen.
Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, schreibt er tatsächlich in Englisch, weswegen sich jetzt auch erklärt, dass Anja Kampmann diesen Band aus dem Englischen übersetzt hat.
Gut, dass Sie Anja Kampmann erwähnen, ja auch eine Dichterin deutschsprachiger Lyrik. Und das ist schon eine glückliche Zusammenkunft hier, der Texte von Ilja Kaminski mit Anja Kampmann. Nun steckt das Politische ja schon im Titel, Republik der Taubheit. Von was für einer Republik erzählt Kaminski denn?
Ja, er erzählt ein Setting, das allgemeingültig im Grunde ist, eine Gesellschaft im permanenten Kriegszustand gewissermaßen. Und die Republik der Taubheit heißt das Buch deshalb, weil die Einwohner einer von einer Soldateska besetzten Stadt sich eine große Verweigerung ausgedacht haben, nämlich indem sie sich taub gegenüber den Befehlen stellen, ein Kollektivsubjekt, das sich den Widerstand leistet, durch Verweigerung gegenüber Befehlen, durch Taubheit. Und wie weit diese Verweigerung trägt, sieht man ja dann im weiteren Verlauf des Buches. Es ist nämlich ja im Grunde auch zweifelhaft, einen solchen Akt des Widerstands zu vollziehen.
Wir hören jetzt von Olaf Ohlström gelesen die Übersetzung von Anja Kampmann von dem Prologgedicht von Ilja Kaminski, Republik der Taubheit.
Wir lebten glücklich während des Krieges. Und als sie die Häuser der anderen zerbombten, protestierten wir. Aber nicht genug. Wir waren dagegen, aber nicht genug. Ich lag in meinem Bett, um mein Bett ging Amerika zugrunde. Unsichtbares Haus um unsichtbares Haus um unsichtbares Haus. Ich stellte einen Stuhl hinaus und betrachtete die Sonne. Im sechsten Monat dieser verhängnisvollen Herrschaft im Haus des Geldes, in der Straße des Geldes, in der Stadt des Geldes, im Land des Geldes. Unserem großartigen Land des Geldes lebten wir, vergib uns, glücklich während des Krieges.
So beginnt Republik der Taubheit von Ilja Kaminski. Sie haben gerade gesagt, Michael Braun, die Widerstandshandlung, die hier in diesem Buch evoziert wird, und dies war ja tatsächlich auch ein engagiertes Gedicht, könnte man sagen, ist durchaus auch zweifelhaft zu sehen. Was meinen Sie denn damit?
Also ich kann zwei Dinge sagen. Erstens mal zu diesem Gedicht, das wir eben gehört haben, wir lebten glücklich während des Krieges, ist ja schon der Titel allein eine ungeheure Provokation aus meiner Sicht. Wir lebten glücklich während des Krieges. Ja, das heißt ja, dass ja die Perspektive der Ungefährdeten im kapitalistischen Amerika aufgerufen wird. Aber die Widerstandshandlung, die vielleicht dann doch zweifelhaft ist, das zeigt sich im Verlauf dieses Poems, das im Grunde auch eine Art Theaterstück ist, das in zwei Akten ein Drama im Kriegszustand in der belagerten Stadt vorführt. Es zeigt sich, dass es ja nicht durch die Widerstandshandlung zu einem Zusammenbruch der Besetzung kommt, sondern es kommt ja eher zu einer Eskalation von Gewalt. Auf Gewalt der Besatzer folgt ja die Gegengewalt der Besetzten, der Bevölkerung. Auf die Grausamkeiten der Soldateska gibt es auch sehr massive Gegengewalt. Und das ist vielleicht auch ein Verhängnis.
Wie wirkt denn das Politische, was in diesen Texten ja deutlich steckt, auf die poetische Qualität, Beate Tröger, wenn wir Michael Braun noch im Ohr haben?
Also ich habe diesen Band gerne gelesen, weil er in dieser Überschneidung von lyrischen, dramatischen und erzählerischen Gesten oder Sprechhaltungen eigentlich eine sehr eindringliche und sehr tiefgreifende Plastizität sehr schnell entfaltet. Und es wird tatsächlich erzählt, wie dieses Volk sich verweigert durch dieses sich taubstellen, um dem Lärm der Welt zu entgehen. Also es heißt einmal, ich habe der Welt befohlen, ihre irre Musik für einen Moment lang leiser zu stellen, ist ein Zitat aus einem der Gedichte. Und diese Menschen, die sich den Besatzern widersetzen, schreiten tatsächlich zu Gegengewalthandlungen. Und auf der Erzählebene könnte man darüber lange streiten. Diese Geste der Verweigerung des Krieges oder der Verweigerung gegenüber den Besatzern hat aber ja eine sehr lange Tradition in der Literatur. Man kann zurückgehen bis ins Jahr 411 vor Christus, wo Aristophanes seine Lysistrata schreibt und die Frauen sich den Männern verweigern, die in den Krieg ziehen. Ich finde, da ist schon in der Bildhaftigkeit und in der Intensität, der Drastik dieser Bilder eine sehr überzeugende Qualität in diesen Gedichten auch drin. Ob diese Frage nach der Gegengewalt streitbar, ja, also diese Frage, die ist sicherlich streitbar, was auf der Erzählebene da vonstatten geht. Auf der Bildebene würde ich aber sagen, dass dieses Puppentheater, was in den Gedichten auch eine wichtige Rolle spielt, sozusagen wie eine Comédie humaine funktioniert und man darüber ein sehr eindrückliches, ja, Setting sofort vermittelt bekommt in diesen Gedichten.
Es gibt hier noch ein anderes wichtiges Motiv in diesem Buch, das ist die Stille, und in den Anmerkungen steht, gehörlose Menschen glauben nicht an die Stille, sie ist eine Erfindung der Hörenden. Was hat es mit der Stille auf sich?
Also, dass es eine Erfindung der Hörenden sei, das ist ja auch eine biografische Erfahrung des Autors, der infolge einer Mumpsinfektion als Kind gewissermaßen gehörlos wurde und erst als er in die USA kam, durch ein Hörgerät mehr oder weniger befreit werden konnte von dieser Gehörlosigkeit. Er hatte also ein ganz anderes Verhältnis zur Stille als Menschen, die eben hören können von Geburt an. Und diese Stille ist deswegen hier ein ambivalenter Begriff, würde ich sagen. Genauso wie das Verständigungssystem derjenigen, die sich mit Taubheit wehren gegen die Besatzung. Und dieser Akt des Widerstands wird ja auch quasi durch eine Art Gebärdensprache dann geleistet. Die Geheimsprache derjenigen, die sich verbünden gegen die Macht. Ein Alphabet der Subversion ist gewissermaßen diese Gebärdensprache auch.
Für mich ist hier die Stille tatsächlich auch wie eine Metapher für das, was das Gedicht ist, nämlich dass auch in dem, was nicht gesagt ist oder in dem, was zwischen den Zeilen steht, wie wir das ja so landläufig dann gerne sagen, häufig genau das, was wir an eigener Fantasieproduktion, an eigener Interpretationsleistung in den Text hineingeben, das Gedicht ja erst zu einem besonders guten macht. Und ich lese das tatsächlich auch bei Kaminski ein Stück weit mit poetologisch und ein Stück weit mit auf dieser Ebene. Und wenn man dann sagt, die Stille ist eine Erfindung der Hörenden, dann meint das ja vielleicht erstmal was Paradoxes, aber zugleich würde ich wirklich sagen, die Stille gibt es in gewisser Weise im Gedicht auch nicht, auch wenn etwas nicht gesagt wird.
Ilja Kaminskis Republik der Taubheit ist in über 20 Sprachen inzwischen übersetzt, heißt es. Und das gilt nicht für die Dichterin, über die wir jetzt sprechen, die eine Wiederentdeckung ist. Jelena Schwarz, Buch auf der Fensterbank und andere Gedichte. Daniel Jujew ist es zu verdanken, dass sie uns jetzt vorgestellt wird mit diesem Buch. Woran liegt es denn, dass Jelena Schwarz quasi wiederentdeckt werden muss?
Ja, das liegt vor allem erstmal daran, dass die Gedichte von Jelena Schwarz in den 70er Jahren und bis Ende der 80er Jahre in Russland selbst offiziell gar nicht existiert haben. Sie sind im sogenannten Samizdat erschienen, was ja nichts anderes bedeutet als Selbstverlag. Ihre Texte waren per Hand oder per Schreibmaschine abgeschrieben, fotokopiert und dann über nicht offizielle Kanäle eigentlich an Leserinnen und Leser gebracht. Insofern hat es erst mal gedauert, bis im deutschsprachigen Raum diese Dichterin entdeckt werden konnte, was um 2000 herum erst mal der Übersetzer Alexander Nitzberg getan hat. Und jetzt haben wir eben von Daniel Jujew eigentlich eine hochspannende, hochaufregende Auswahl aus dem reichen Werk von der Jelena Schwarz.
Was ist so spannend daran, Beate Tröger?
Es ist erst mal die Vielfalt. Es ist aber vielleicht auch was in diesen Gedichten mitschwingt. Es gibt eine ganz enge persönliche Beziehung zwischen Daniel Jujew, dem Sohn von Oleg Jujew und Olga Martinova. Ich habe tatsächlich den Namen Jelena Schwarz zum ersten Mal in einem Gedichtband von Olga Martinova gefunden. Es gab eine persönliche Freundschaft. Die Mutter bzw. Jelena Schwarz selber haben Oleg Jujew mitgefördert, als er noch ein junger Autor war. Es gibt einen Text in dem Band, an dem daran erinnert wird. Und die Auswahl der Gedichte ist eben wirklich Ausweis einer ganz großen Bandbreite, sowohl was das Formale als auch was das Motivische anlangt. Was auch noch dazu kommt, ist, dass es verschiedene Figurationen für das sprechende Ich gibt in diesem Band. Da kommen wir vielleicht noch drauf, wo man merkt, dass diese Dichterin wirklich virtuos aus einem riesigen Kasten von Lektüren, von Handwerkszeug improvisieren und dann eben auch an diesen Texten arbeiten konnte. Und davon haben wir jetzt eine Auswahl. Ich möchte aber gleich kritisch anmerken, dass ich mir dazu gerne ein bisschen was gewünscht hätte. Also es gibt kein Nachwort von Daniel Jujew, wo man zum Beispiel diese Gedichte zuordnen kann. Er sagt schon, warum er welche Gedichte in diesen drei Zyklen verwendet, aber es fehlen Quellenangaben. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit diesem Samizdat-Problem oder Thema zusammenhängt oder was dafür eigentlich der Grund ist.
Hören wir doch mal ein Beispiel aus der ersten Abteilung. Da gibt es ein Pseudonym, unter dem Jelena Schwarz geschrieben hat und auch ihre Kollegen damals sehr verwirrt hat. Arno Zart heißt diese Dichterperson und es sind die Gedichte der Füchsin, aus denen wir jetzt das dritte hören.
Ein hellrotes Feuer brennt in deinen Pupillen, mein Stern. Mit Händen sprichst du zu mir, verständlich wirst du mir nicht. Krall dich am Fuchsschwanz fest, an meinem roten, schnell. Zwischen den Sternen wollen wir fliegen, du und ich. Zum metaphysischen Hühnerstall, wo zahlreiche Wissenschaften gelangweilt auf der Stange hocken, auf uns warten, mein Freund. Wir wollen fliegen ins ferne Gemüsebeet, wo's gut gejätet ist und jede Liebe ungehindert wächst. Dort sind die Erste, die Letzte, die Unglückliche, die Erwiderte und die Reine, Unreine, welche für die Füchsin, sie sagte, alle. Ich möchte den Wurm lieben und dass er zu mir strebt, dass mich der Schöpfer liebt, als goldener Regen den Verstand erfüllt.
Vielleicht können Sie uns erstmal die schöne Geschichte zu Arno Zart, zu dem Dichterpseudonym, erzählen.
Das ist ja eine ganz große Eigenheit von der Jelena Schwarz. Sie ist ja eine unglaubliche, kühne Maskenspielerin. Das Buch besteht aus drei Teilen und im Grunde sind zwei dieser Teile Bestandteil dieses elementaren Maskenspiels. Arno, Zart. Tja, wir haben zum Glück eine Anleitung dazu im Buch und wissen dadurch, dass dieser Name zusammengesetzt ist aus dem Naturalisten Arno Holz und der letzten Silbe von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, und daraus ist Arno Zart geworden, ja, ein poetisches Alter Ego von der Lilena Schwarz. Sie spricht quasi auch in Anmerkungen, in Reflexionen mit ihren Figuren, die Lilena Schwarz, bis man kaum mehr erkennen kann, wer denn nun eigentlich die Erfindung ist. Hat Jelena Schwarz mythische Dichtergestalten erfunden oder wird sie von ihnen, von diesen Dichtergestalten selbst erfunden? Und im dritten Teil dann, das ist ja das Verblüffende, heißt es, es sind, was hier ausgebreitet werden, sind Nachdichtungen oder Übertragungen einer lateinischen Dichterin Cynthia. Und es stellt sich heraus, das ist auch eine erfundene Dichterin. Übersetzungen sind in gewissermaßen hier eigene, kühne, poetische Erfindungen wiederum von dieser Jelena Schwarz.
Können Sie uns denn mal erklären, vielleicht, weil Sie sagten, Beate Tröger, formal seien diese Gedichte so interessant und spannend. An diesem Beispiel der Füchsin, was es ist, was Sie so fasziniert?
Ich würde lieber an diesen Figurationen erklären, weil ich finde, da merkt man es eigentlich am allermeisten, dass diese erfundenen Figurationen oder Figuren praktisch wie Kulminationspunkte sind, die es Jelena Schwarz, der Dichterin, ermöglichen, durch Zeiten zu laufen, durch Topoi der Dichtungsgeschichte, der ganzen Dichtungstradition zu laufen und solche Kategorien wie Zeit, Raum, ein Stück weit auch zu transzendieren und uns wirklich in diesen Schöpfungen dieser Figuren Räume zu eröffnen, die Fantasieräume sind, die aber in dem, woraus sie bestehen, in ihren Bauteilen, unterschiedliche Traditionen anspielen und einholen und dadurch einen unglaublichen Hallraum erzeugen. Wir haben diese Figurationen ja auch bei anderen Autoren, den Monsieur Test von Valéry zum Beispiel oder auch Monsieur Plume bei Henri Michaux. Also diese Figurationen sind Zeit- und Raummaschinen, Topos-Maschinen, in denen ganz vieles zusammenschießt. Und das ist tatsächlich was, was diese Gedichte sehr besonders macht, aber vielleicht auch sehr anspruchsvoll in dem, wie sie dann jeweils auf ihre Bezüge hin zu entschlüsseln sind.
Dabei sagt Oleg Jurjew ja, die Gedichte von Jelena Schwarz seien ihren Leserinnen gnädig. Ist mit dieser Gnade das gemeint, was Beate Tröger gerade beschrieben hat, Michael Braun?
Also dieses Gnädigsein, das hier zu den Gedichten zugesprochen wird und der Autorin, würde ich so übersetzen, sie erlauben und fordern uns zu einem kühnen Fantasiespiel heraus. Ich bin sehr dankbar gewesen für dieses Gnädigsein, und zwar bei einem bestimmten Motiv der Jelena Schwarz. Sie hat ja verfolgt, nämlich in ihrem Gedichtband, auch eine unglaublich eigensinnige Theologie. Es sind ja Motive und Auseinandersetzungen ja mit der Figur Gott ganz stark vertreten in diesem Buch. Und das fängt dann im Grunde so mit an, dass wir uns das Wort Gottes als einen großen Baum vorstellen sollen, der behängt ist mit menschenähnlichen Früchten und umlagert ist von allerlei Tieren und biblischen Gestalten. Später haben wir dann vielleicht in so einer Mischung aus Sarkasmus, Groteske und Pathos eine Auseinandersetzung mit der Gottgestalt. So stehe ich also vor Gott in Wehmut und halte in der zitternden Hand meinen Schädel. Also es ist eine ganz vielfältige Auseinandersetzung mit der Figuration Gott.
Man könnte jetzt in Bezug auf diese Frage nach der Gnade der Dichtung von Jelena Schwarz sagen, diese Dichterin nimmt sozusagen auch den Schmerz der Welt in ihren Gedichten ein Stück weit mit auf ihre Schultern.
Beate Tröger und Michael Braun haben sich beschäftigt mit dem Band von Jelena Schwarz, der heißt Buch auf der Fensterbank und andere Gedichte, herausgegeben und aus dem Russischen übersetzt von Daniel Jurjew und erschienen bei Mattes und Seitz Berlin, 108 Seiten, 20 Euro. Und zu Beginn der Sendung haben wir gesprochen über Republik der Taubheit von Ilja Kaminski, aus dem Englischen von Anja Kampmann, Hansa Verlag, 104 Seiten, 22 Euro. Ich danke Beate Tröger und Michael Braun wie immer für ihre euphorisierende Expertise. Das war der Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.